Herzlich willkommen bei der Lebenshilfe, in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute zu folgendem Thema, was wir in der kommenden Stunde behandeln wollen. Neid und seine Auswirkungen. Dazu haben wir als Gastreferentin Frau Dr. Ursula Königs-Greven, mit der ich jetzt in Krefeld verbunden bin. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Dr. Königs-Greven. Ich darf Sie auch ganz kurz vorstellen. Ja, Sie sind mittlerweile 87 Jahre alt, verfügen also über einen reichhaltigen Schatz auch an Lebenserfahrungen. Sie machen immer noch geistliche Begleitungen, führen Gespräche mit Menschen. Und das war auch so Ihre Haupttätigkeit, dass Sie Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen gehalten haben, Tagungen zu Themen über Familie, Ehefragen, Trennung, Neubeginn, Gestaltung des eigenen Lebens, Heilung, Seelsorge jeglicher Art. Und Sie haben sich auch immer sehr engagiert in dem Begegnungszentrum für die Einheit der Christen, der Begegnungsstätte im Schloss Kraheim. Mittlerweile haben Sie auch Ihre eigene Biografie schon verfasst, Leben für die Einheit, so haben Sie das benannt. Ihre eigene Biografie. Wer sich weiter interessiert, kann da im Bernardo Verlag weiter recherchieren und sich das Buch zulegen. Ja, Neid und seine Auswirkungen. Ich gebe eine ganz kurze Einführung, bevor ich dann Sie um Ihr Wort auch bitten darf, um die Gedanken, die Sie für uns heute zusammengestellt haben. Denn dieses Gefühl im Hinterhalt, so titelte die Zeitschrift Geo zum Thema Neid, das ist eben genau der Neid. Und hinterhältig ist diese eigentlich Todsünde in der Tat. Sie treibt uns zu immer größeren Begehrlichkeiten an. Wir erkennen den Neid überall, doch wie das so oft ist, am wenigsten bei uns selbst. Aber wir sind eben irgendwie doch alle davon betroffen. Denn der Neid entsteht aus Vergleichen und er gedeiht dort am besten, wo er eigentlich am wenigsten zu suchen hat, nämlich im Freundeskreis und in der Familie unter Geschwistern. Hat die Kollegin etwa eine bessere Stellung, ein höheres Ansehen, ein volleres Konto, einen flacheren Bauch, die intelligenteren Kinder? Dann fühlen wir uns gleich ungerecht behandelt. Wir nehmen nur allzu gerne an, dass eben diese Kollegin aus diesen vermeintlichen Vorteilen eine Lebenserfüllung zieht, die uns selber verwehrt bleibt. Neid gedeiht am besten auf dem Boden eines mangelnden Selbstwertgefühles. Neid, das wissen wir vielleicht alle, macht undankbar und er verstärkt am meisten und er versklavt am meisten auch den Neider mit seinen negativen Gefühlen. Neid kann zwar auch zu Höchstleistungen anstacheln, aber die Frage ist, aus welchen Motiven. Nicht zuletzt hat der Neid auch fatale Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Er verwandelt Nachbarländer in Kriegsgegner. Er schürt Hass- und Rachegefühle gegen fremde oder besser gestellte Volksgruppen. Wir wollen jetzt in der kommenden Stunde den Fragen nachgehen, woran wir denn Neidgefühle erkennen, was für Ursachen hat der Neid, welche Auswirkungen hat Neid in unserem Leben, auch im gesellschaftlichen Leben und wie können wir uns eigentlich von Neidgefühlen befreien. Frau Dr. Königs-Greven, ich darf Sie jetzt um Ihre Gedanken, um Ihre Ausführungen bitten.
Ja, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Heute wollen wir uns Gedanken machen über Neid und die Folgen, die er hat. Hierzu wollen wir uns die Geschichte von Kain und Abel vor Augen führen in der Genesis 4, 3 bis 10. Nach geraumer Zeit geschah es nun, dass Kain von den Früchten des Feldes Gott ein Opfer darbrachte. Auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Herde, und zwar von ihrem Fett. Und Gott schaute gnädig auf Abel und sein Opfer. Auf Kain und sein Opfer aber schaute er nicht. Und deshalb wurde Kain sehr zornig und senkte sein Angesicht. Da sprach Gott zu Kain: Warum bist du zornig und senkst du dein Angesicht? Wenn du recht handelst, warum erhebst du nicht dein Haupt? Wenn du aber nicht recht handelst, dann ist die Sünde vor der Tür wie ein lauerndes Tier, das nach dir verlangt und das du beherrschen sollst. Indessen sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lasst uns aufs Feld gehen. Als sie aber auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kain war neidisch auf seinen Bruder, dessen Opfer von Gott angenommen wurde, seins dagegen nicht. Er wurde zornig vor Neid und senkte sein Angesicht, wie es heißt. Aus der Rede Gottes an Kain können wir erfassen, dass Kain nicht die richtige Einstellung hatte. Seine Motivation war ungut, sein Herz nicht rein bei diesem Opfer, und darauf sprach Gott ihn an. Wenn wir aber ungute Gedanken und Gefühle haben, dann, so sagt Gott, steht die Sünde wie ein lauerndes Tier vor der Tür, das nach dir verlangt und das du beherrschen sollst. So hören wir auch schon mit einem Ohr, dass, wenn wir neidisch sind, Schlimmeres vor der Tür lauern kann, eine weitere Sünde. Und dabei sollen wir sie doch beherrschen lernen. Es endet die Geschichte, der erste Brudermord. Kain schlug Abel tot. Neid ist letztlich tödlich. Vielleicht aber können wir noch ein wenig tiefer schauen, als Gott den Menschen zu schaffen plante. Die Engel waren schon geschaffen und erkannten, dass in Gott die Liebe zu dem Menschen, dem die Engel dienen sollten, Menschen, die in Freiheit Gott lieben sollten, grundrotten. Luzifer ergrimmte darüber, war neidisch auf die geplante Stellung des Menschen und wollte sich über Gott erheben und selber wie Gott sein. Und so wurde der höchste Engel des Lichts mit seinen Anhängern aus der Herrlichkeit Gottes in den Abgrund gestürzt. Aus diesem Neid heraus ist Feindschaft zwischen dem Menschen, den Nachkommen der Frau, und Luzifer. Er will sie zerstören. Er neidet Gott die Anbetung und er will sie haben. Wenn du niederfällst und mich anbetest, dann verspricht Satan Jesus alle Reiche der Welt. Jesus antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der zweite Punkt ist Neidsucht zu zerstören. Neid hat eine große Macht. In Matthäus 7, 20-18 lesen wir, dass Pilatus erkennt, dass die Juden Jesus aus Neid überliefert hatten. Neid macht Weltgeschichte, treibt sein Unwesen in Gesellschaft und in Politik. Auch heute noch. So schreibt Christa Mewes in der Tagespost vom 7.7. von dem Stachel des Neides: Weil der Sozialismus eine Projektion dieser neidvollen Urgefahr auf die Gesellschaft ist, deshalb ist er mit und ohne Marx eine unsterbliche, verführerische Schlange. Sie lauert in jedem Einzelnen, ebenso wie sie ganze Völker in den Untergang treiben kann. Der Neid provoziert durch Vergleich mit denen, die es scheinbar besser haben, einen Schrei nach Gerechtigkeit und legitimiert Gewalt. So hat diese Gerechtigkeit von vornherein etwas mit Rache zu tun. Neid ist Rebellion gegen Gott. Er ist nicht gerecht. Diese Gerechtigkeit hat eben deshalb in sich eine destruktive Tendenz. Ihr Atheismus ist in der Tiefe eigentlich wütender Protest gegen Gottes Ungerechtigkeit. Der Neidische fühlt sich letztlich von Gott verletzt, kehrt sich von ihm ab und versucht ohne seine Hilfe ein eigenes, selbst entworfenes Paradies auf den Boden zu stampfen. Im Sozialismus ist es die Zielvorstellung des Arbeiterparadieses der Zukunft. Elite, Unterschiede im materiellen Status, Verdienst für höhere Leistungen Einzelner kann es deshalb in einem solchen gesellschaftlichen Gefüge nicht geben. Soweit zitiere ich Christa Mewes. Wenn wir uns diese Macht des Neides und seine Zerstörung ansehen, dann müssen wir uns fragen, wie steht es eigentlich bei uns damit? Ich habe drei Aspekte etwas hinterfragt, nämlich die Ursache des Neides, die Wirkung des Neides und Umgang und Befreiung vom Neid. Die Ursachen des Neides. Wie wir das Leben erleben, hängt in großem Maße davon ab, wie wir heute wissen, wie das Kind seine grundlegenden Bedürfnisse gestillt bekommen hat. Liebe, Fürsorge, angenommen sein, Achtung neben den körperlichen Bedürfnissen. Und das beginnt bei der Empfängnis über die Geburt und die Aufnahme in der Familie. War es erwünscht, dieses Kind? Willkommen? Kam es in eine heile Familie oder waren schon Ängste vorhanden, weil das Kind ein sogenannter Unfall war? Wurde es abgelehnt bei unpassender Zeit, ohne Vorhandensein des Vaters, von Sorgen begleitet? Wir können uns vorstellen, wie durch die Gefühle der Mutter und ihr Verhalten das Baby empfindet: Bin ich willkommen? Werde ich geliebt? Freut man sich über mich und gehöre ich zu meiner Mutter, Vater und vielleicht Geschwistern? Aber auch angenommen sein von der weiteren Familie? Ich bin willkommen. Ist dieses Gefühl nicht da? Wie leicht entsteht unbewusst das Gefühl im Kind, ich bin nicht wert, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht wichtig. Mir fehlt etwas, ich bin nicht richtig. Und das kann der Boden für Neid sein, anderen gegenüber, die mehr haben oder sind. Der Mangel der Seele schreit und vergleicht mit anderen. Mary Pitches beschreibt in ihrem Buch Das Kind von gestern, im Aussatzverlag Neukirchen Flühen entschieden, die möglichen Schwierigkeiten bei der Geburt von Geschwistern. Sie schreibt, so gut die Eltern ihr Kleinkind auch auf die Ankunft eines zweiten Kindes vorbereiten mögen, es reagiert dennoch häufig schwierig. Manche Kinder entwickeln sich zurück. Andere werden sehr fordernd. Wieder andere sind aggressiv, besonders gegen den Neuankömmling. Und in selteneren Fällen zieht sich das Geschwisterkind ganz in sich selbst zurück und weigert sich, überhaupt Beziehungen einzugehen. Wieder andere sind wie eines unserer Mädchen, das beschloss, dass das neue Baby ihr gehöre. Verhielt sich übervorsichtig und fühlte sich verantwortlich. Obwohl jedes Kind mit der Ankunft eines Geschwisterkindes anders umgeht, ist es doch wichtig, dass wir verstehen, welche enorme Anpassungsleistungen es dabei erbringen muss und dass es einfach Zeit braucht, um mit dem kleinen Eindringling fertig zu werden. Es ist hilfreich, die negativen Gefühle des Kindes zu akzeptieren und ihm zu helfen, diesen Gefühlen in angemessener Form Ausdruck zu verleihen. Ein Kind kann sehr früh lernen, inakzeptable Gefühle zu unterdrücken und sich auch äußerlich diesen Empfindungen nicht anmerken zu lassen. Unser ältester Enkel benahm sich ganz annehmbar, als sein kleiner Bruder geboren wurde. Gelegentlich war er ein wenig grob mit dem Säugling und war auch ein wenig ungezogener als gewöhnlich. Aber seine negativen Gefühle kamen dann doch hoch. Eines Nachts wachte er schreiend auf und behauptete steif und fest, dass er seinem kleinen Bruder den Kopf abgerissen hätte. In der festen Überzeugung, er hätte den Kopf in der Küche in die Ecke geworfen, führte er seine Mutter nach unten, um ihr die Stelle zu zeigen. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie ihn davon überzeugt hatte, dass es nur ein Traum war. Neid, Eifersucht und Rivalität in Beziehungen zwischen Erwachsenen können Relikte aus solch einer schwierigen Übergangszeit vom kleinen Prinzen zum Teilen mit den jüngeren Geschwistern sein. Das Gefühl, ständig übersehen zu werden und zu kurz zu kommen oder ständig von anderen ausgenutzt zu werden, kann später den Erwachsenen begleiten, der frühzeitig gelernt hat, Gefühle des Neides und der Eifersucht auf Geschwisterkinder zu unterdrücken. Soweit aus dem Buch von Mary Bridges. Bei jedem Gebäude wird zuerst ein Fundament gelegt. Das Fundament bestimmt die Form und die Stabilität des künftigen Bauwerkes. Fehlerhafte Fundamente führen zu Problemen beim fertigen Gebäude. Wie gesagt, beeinflusst das in der frühen Kindheit eines Menschen gelegte Fundament sein Verhalten im späteren Leben. Viele unserer Probleme haben ihre Ursache in frühkindlichen Erlebnissen und Erfahrungen. Weiterhin ist es wichtig, mich selbst annehmen zu können, wie ich bin. Wenn ich nun mit meinem Aussehen, meinen Begabungen und Grenzen, meinem Herkommen und Stand nicht zufrieden bin, meinen beruflichen Möglichkeiten, meinen Beziehungen zu Familie, zu Freunden, dann werde ich immer dazu neigen, mich den anderen zu vergleichen. Und auch wenn es vielleicht objektiv gar nicht so ist, zieht man anscheinend dann den Kürzeren. Ungerecht vielleicht. Aber die Unzufriedenheit breitet sich aus. Das Haus des anderen ist dann immer schöner und reicher. Die Kinder sind begabter, das Auto größer, der andere beliebter. Kurz, wir merken, wie falsch wir denken und empfinden. Die Wirkung des Neides. Wir sprachen schon davon, dass das Vergleichen mit anderen und eigenes Abwerten unzufrieden macht. Es ist wie ein schleichendes Gift in unserer Seele. Und davon werden alle betroffen, mit denen wir zusammenleben und in Beziehung stehen. Der Mann wird zu Leistungen angestiftet, die er vielleicht gar nicht geben kann oder will. Die Kinder entmutigt, weil sie nicht so angenommen sind und fühlen können, wie sie nun mal sind. Die Freude ist verfinstert und man denkt leicht an das Märchen vom Fischer und seiner Frau, wo das Erreichte bald durch einen neuen Wunsch verdrängt wird. Jakobus setzt dagegen die christliche Weisheit, Jakobus 3, und fragt, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige an dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitter Neid und Zanksucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. Der Neid führt leicht zu weiteren Folgen, so wie Gott zu Kain spricht, wenn du aber nicht recht handelst und denkst, dann lauert die Sünde an der Tür wie ein Tier, das nach dir verlangt und das du beherrschen sollst. Es kann sein, dass wir uns mit dem besseren Beruf des Nachbarn oder des schöneren Hauses in unguter Weise beschäftigen und Neid sich dann freut, wenn dem anderen etwas zustößt. Vielleicht ihre Eheschwierigkeiten auftreten und wir auseinanderziehen und das Haus verkauft werden muss. Löst das vielleicht Befriedigung aus? Wo bin ich vielleicht neidisch? Habe ich vielleicht Wut auf andere und warum? Freue ich mich vielleicht unbewusst, wenn bei anderen etwas schief geht? Was ist meine Wahrheit?
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Neid und seine Auswirkungen, das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Mein Name ist Anjuta Engert und zu Gast ist Frau Dr. Ursula Königs-Greven, die uns bereits erzählt hat über die Ursachen und die Auswirkungen vom Neid. Sie hat uns in die Musikpause sozusagen entlassen, auch mit der Frage, wie es eigentlich so bei uns steht. Ja, wo bin ich neidisch? Wo ist das vielleicht auch gar nicht bewusst? Wie sieht es bei mir in meinem eigenen Leben aus? Und das kann ja auch immer wieder eine Chance sein, da mal auch etwas aufzuräumen und freier zu werden. Frau Dr. Königs-Greven, Sie wollen jetzt auch noch der Frage nachgehen, wie man denn mit dem Neid umgehen kann und wie man auch sich vom Neid befreien lassen kann.
Ja, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, dem Neid wird die Farbe ja grün zugeschrieben, weil man mal meinte, dass die Galle ins Blut überging und die Haut grün färbe. Auf jeden Fall kann sich Neid tief festsetzen in unserer Seele und uns den guten Blick verstellen, auch wenn wir dem anderen nicht gleich ans Leben wollen. Vielleicht müssen wir uns erst mal eingestehen, ob und dass wir neidisch sind. Wenn wir immer dazu neigen zu sagen, ich habe nicht die Ehe gebrochen, ich stehle nicht und gehe jeden Sonntag in die Messe, wie viele Menschen uns heute sagen und damit sich selbst sehr zufrieden sind, dann möchte ich noch einmal betonen, was Jesus uns sagt. Im Herzen kann schon der Ehebruch geschehen, im Denken und im Blick. Damit weist er uns auf die Bedeutung unserer inneren Einstellung. Wenn wir unseren Neid, Missgunst, Ärger, Wut, Begehren, Verurteilen, Kritisieren in unserem Herzen haben, auch wenn wir es noch nicht einmal laut werden lassen, dann müssen wir mit unseren Gefühlen umgehen lernen, um nicht weitere Zerstörungen anzurichten. Auf dem Weg der Heiligung unseres Alltags ist es sicher ein richtiger Weg, zu Gott zu gehen und ihm zu sagen, so sieht es bei mir aus, so bin ich. Und mit diesem Neid werde ich alleine nicht fertig, hilf du mir. Vielleicht kann ich auch mit einem Menschen, mit dem ich sehr vertraut bin, sprechen über meinen Neid, wie er aussieht und wo man sich vielleicht benachteiligt fühlt. Es ist ein Geschenk, wenn man sich mit anderen austauschen kann. Und vielleicht entdeckt der andere auch Schwachpunkte in seinem Charakter. Das braucht nicht immer dasselbe zu sein, kann aber zum Beispiel aber auch zwischen Schwestern geschehen, wenn da vielleicht aus alter Zeit noch Bitterkeiten, Vergleiche oder Eifersucht vorhanden ist. So habe ich mit meinem Bruder viele wunderschöne Stunden verbracht, wo wir über unsere Kindheit und Jugend einen Austausch hatten unter der Frage, wie hast du unsere Eltern erlebt? Wie hast du mich eingeschätzt, beurteilt? Welche Erinnerungen tun dir vielleicht noch weh? Wo habe ich dich verletzt? Vielleicht sogar unbewusst. Diese Rückschau, die wir immer mal wieder machen konnten, hat uns sehr zusammengeschmiedet. Wir haben uns besser verstehen gelernt. Manches relativiert, anderen besser in seinem Verhalten erkannt. Unter Umständen kann man mit dem anderen auch mal absprechen, gegen den Fehler, zum Beispiel den Neid vorzugehen und ihn nicht mehr zu pflegen. Vielleicht kann ich dann auch mal mitteilen, ob es bei mir besser geworden ist. Es ist wie eine kleine Kontrollmöglichkeit, die ich selber einbaue und die mir aber helfen kann, den Kampf aufzunehmen. Und es ist wunderbar, wenn man sich dann auch gegenseitig vergeben kann, wo man sich absichtlich und auch ungewollt verletzt hat und man das nicht mit einer Handbewegung beiseite schiebt. Vergebung hat heilende Qualitäten, macht frei, reinigt die ganze Atmosphäre, man kann wieder besser atmen. Alles, was wir ans Licht bringen, macht das Leben heller und setzt die Liebe frei. Alles, was sie im Dunkeln lassen, kann von da aus seine Wirkungen entfalten. Denken wir an den Beginn des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe geworden, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht für die Menschen. Und das Licht scheinte in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht angenommen. Es ist gut, wenn wir unsere Gedanken und Empfindungen, unsere unguten Gefühle erkennen und versuchen, sie, wie Gott sagt, zu beherrschen, sie zu erkennen. Dann aber zum Kreuz zu bringen und sie damit unschädlich zu machen. Und mit den Schwachheiten unseres Charakters werden wir immer wieder zu tun haben. Deshalb müssen wir sie auch so lange beichten, bis sie immer mehr ihre Macht verlieren und wir vielleicht wirklich frei davon werden. Dazu soll uns immer wieder das Gebet helfen, das Nachsinnen am Abend über unseren Tag, die sogenannte Gewissenserforschung, wo wir bedauern, was uns nicht gelungen ist, uns aber auch freuen dürfen über einen guten Tag. Vielleicht kann ich mich auch einmal fragen, was die Wurzeln meiner Haltung sind und erkennen, wo die Wunden meines Lebens noch der Heilung bedürfen. Jesus will ja der Arzt und Heiland unserer Seelen sein. Aber ich habe dann noch einen Text gefunden, der uns über uns selber noch ein bisschen tiefer nachdenken lässt. Es ist auf den Überlebensgeschichten für jeden Tag von Axel Kühner. Er hat diese Gedanken überschrieben, heimlicher, unheimlicher Feind. Und er sagt über den Neid im Grunde, ich bin gefährlicher als viele Armeen der Welt. Ich greife mehr Menschen an als alle anderen Waffen. Ich zerstöre Leben und Wert, mache Hoffnung zunichte und vergifte die Beziehungen unter den Menschen. Ich finde mein Opfer überall, unter Reichen und Armen, bei Jung und Alt, unter Gelehrten und Ungelehrten. Ich verhindere viele Erfolge, richte ganze Familien zugrunde, zersetze die Gesellschaft, schleiche mich in alle Büros und Fabriken ein, bin in allen Abteilungen und Gruppen am Werk. Ich mache Herzen krank und Seelen wund. Ich verletze Menschen und zerreiße die Netze der Liebe und Zusammengehörigkeit. Ich bin der Grund für unendlich viel Hass und Grausamkeit, Mord und Gräuel, Zerstörung und Verletzung. Meine Macht ist groß, besonders weil ich nicht ernst genommen werde. Ich bin in allen Religionen und Kirchen zu finden und kann auch dort meine zersetzende Tätigkeit ausüben. Ich führe die Menschen zu einer tiefen Erniedrigung. Ich bin der größte Feind und verfolge dich bis zum Tod. Ich lasse sie alle Würde und Menschlichkeit vergessen. Ja, so sehen wir, was der Neid anrichten kann. Und jetzt noch einige persönliche Gedanken. Vor allem sollten wir uns bewusst machen, was wir alles haben, was Gott uns gegeben hat, wofür wir dankbar sein können. Wenn wir an unsere Gesundheit denken, an Freunde, Familie, an alles Gute und Schöne in meinem Leben und dankbar dafür sind. Ich denke, Dankbarkeit ist der beste Schutz gegen Neid, gegen Unzufriedenheit und rebellisches Wesen. Wie viel Unverdientes bekommen wir von Gott geschenkt, der seine Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen lässt und so viel Geduld mit uns hat. Wir beten, Herr, lehre uns zu freuen mit denen, die etwas Gutes von dir erhalten haben. Lass uns dankbar sein für alles, denn alles ist geschenkt von dir. Alles ist Gnade. Amen. Soweit meine heutigen Ausführungen.
Sprechen wir über das Thema Neid und seine Auswirkungen. Frau Dr. Königsgreben hat eben eine ganz großartige Analyse uns vorgeführt über die Ursachen von Neid, über seine Auswirkungen und wie wir damit eigentlich auch umgehen können. Denn der Neid ist so etwas wie eine schleichende Selbstvergiftung, könnte man sagen. Und vor allem der Neider ist davon betroffen. Seine negativen Gefühle belasten ihn, machen ihn ja regelrecht krank, könnte man sagen. Wir haben jetzt auch den ersten Hörer, den ich zu Wort bitten darf. Das ist der Herr Natterer, den ich begrüße aus dem Allgäu. Grüß Gott.
Ah, grüß Gott, guten Morgen.
Guten Morgen.
Einmal herzlichen Dank, Frau Königsgreben, für Ihre Ausführungen. Was mich noch interessieren würde, wie weit sehen Sie auch das 10. Gebot gegenüber Verbänden? Wir erleben es in der Praxis, wenn vielleicht jetzt Verbände, wo gut wirtschaften, und einfach nicht vielleicht jede Mark auf den Putz hauen, dass dann andere neidisch sind und meinen, sie müssen ihr Ding hauen und wollen an das Eigentum ran. Also ich habe das lange nicht so beobachtet, aber nachdem ich in verschiedenen Verbänden tätig bin, erlebe ich also das doch, dass da auch Neide kommt. Und was natürlich noch weh tut, dass Leute, wo sonst recht christlich sein wollen, da nachher der Neid auf andere Verbände losgeht. Legen es da was dazu sagen. Ich höre am Radio an.
Dankeschön, Herr Natterer.
Ja. Ja, danke für Ihren Anruf. Also wir haben ja auch gehört, der Neid geht überall. Und deshalb habe ich auch noch mal aus diesen Überlebensgeschichten das vorgelesen, weil das noch ausgeweitet wird, dass in allen, zwischen den Nationen, zwischen den Gesellschaften, zwischen Vereinen, überall der Neid sich einnisten kann. Und ich glaube, das Wichtigste generell für alle diese Fälle, auch das, was Sie genannt haben, ist, dass wir das erstmal erkennen. Und dass wir sagen, so geht es nicht weiter mit dem Neid. Dass wir damit erstmal wissen, dass es ungut ist, dass wir neidisch sind aufeinander und dass wir vielleicht eben mal erstmal auch gucken, wofür kann ich dankbar sein und was ist bei mir auch gut. Das heißt, dass ich erstmal etwas relativiere und die Einseitigkeit des Blickes, den ich durch den Neid habe, beiseite tue. Also Neid in jedem Fall hat diese zerstörerischen Wirkungen und wir müssen gegen ihn angehen.
Und gerade auch, wie Sie sagen, in christlichen Gemeinden, in Kirchen, überall, also der Neid macht nirgendwo Halt. Er ist auch genauso dort und vielleicht auch besonders dort zugegen.
Nicht, das kann, der kann auch bei evangelischen Pfarrersfamilien sein, wo sie vielleicht ein bisschen besser ankommt als er. Also es ist ein ganz schlimmes Gift, wie Sie eben, Frau Engert, auch gesagt haben. Es ist eine Vergiftung des Innern.
Und das, wie Sie selber auch gesagt haben, das darüber klärt uns eigentlich auch die Bibel, das Alte Testament mit den vielen psychologischen Wahrheiten und Weisheiten auf, eben schon mit Kain und Abel, der Kein, der neidisch auf das Opfer von Abel schaut, das von Gott eben angenommen wurde, seins aber nicht. Und wir wissen, wie das ausgeht, nämlich tödlich. Es kommt zum Brudermord. Und da entstehen ja auch die größten Rivalitäten, nämlich unter Geschwistern. Und das war ja auch so die Hauptursache, die Sie genannt haben. Wo gedeiht, wo entsteht der Neid? Sie haben eben betont, dass die Geburt eines Geschwisterkindes für das bereits geborene Kind ja auch eine enorme Anpassungsleistung darstellt. Und wir Eltern sind dann aufgefordert, dem Kind zu helfen, seinen negativen Gefühlen auch Ausdruck zu verleihen. Ich glaube, das muss man nochmal unterstreichen. Ich glaube, oft haben wir das Gefühl, das darf nicht sein. Vor allem vielleicht, wenn wir mehrere Kinder haben, eine größere Familie, wie es schon selten ist und vielleicht christlich auch uns orientieren wollen, dann haben wir das Gefühl, das muss auch alles immer bestens aussehen, nach außen hin und da darf es keinen Streit geben. Aber das Gegenteil ist ja der Fall, weil gerade ja auch die Familie der Lernort ist. Also dürfen wir da nicht verzweifeln und dürfen wir auch diese negativen Gefühle, die dann Kinder haben, wenn ein Geschwisterkind auf die Welt kommt, nicht unter den Teppich kehren. Das ist aber manchmal eben schwierig, weil eifersüchtige Kinder ja auch mit allen erdenklich negativen Verhaltensweisen auffallen wollen. Wie können wir denn als Erziehende mit Neid, mit Rivalität und mit Rache umgehen, eben in der Familie, gerade auch wenn ein neues Geschwisterchen den Familienkreis erweitert, das Licht der Welt erblickt und vielleicht auch alle Herzen erobert mit seinem Charme und gerade auch das dann das nächst ältere Kind ja zu Wut, Verzweiflung, zu Neid treibt?
Ja, ich denke, das ist einfach eine Situation, die ganz leicht entstehen kann und wo man vielleicht als Eltern sich selber auch korrigieren kann in seiner Haltung, aber man muss es erst mal erkennen. Und ich denke, das haben wir mal so einen Vortrag, wie wir da heute gehört haben, manchmal erst mal einen darauf drücken kann, dass man solche Zusammenhänge sieht, dass man als Eltern, die also Kinder aufnehmen, neu wissen muss, ich muss da vielleicht auch mal, wenn da Unbezogenheiten oder Zurückgezogenheiten oder so etwas als Folge auftreten, ich muss mit meinem Kind, soweit wie ich das kann, dem Alter nach mal sprechen. Und da gilt ja eine wichtige Voraussetzung, wenn man wirklich mehrere Kinder hat oder eben auch das zweite Kind kommt, dass man mit den Kindern sprechen muss. Und zwar, dass man nach Möglichkeit auch mal alleine, auch wenn mehrere Geschwister da sind, mal alleine mit Mutter oder Vater mal sprechen kann und vielleicht auch sagen kann, du, für mich war das damals auch nicht einfach, als meinetwegen der Erich geboren wurde. Und da habe ich auch gedacht, jetzt haben die mich nicht mehr so lieb und so weiter, dass man dem Kind auch Ausdrucksmöglichkeiten gibt.
Und das Verständnis steht an erster Stelle, erst einmal auch für diese negativen Gefühle. Nicht, dass man Kinder erstmal überfordert und denkt, ein gewisser heiler Familienzustand, so sollte es immer sein. Nein, eigentlich ist ja die Familie dann auch der Ort, wo diese ganzen Dinge eingeübt werden können. Wo eben auch das Angenommensein, das Willkommensein, der Streit und dann wiederum die Versöhnung gelebt werden können.
Eben. Und dass man da eben, sagen wir mal, mit einem aufmerksamen Herzen eben das Verhalten der Kinder, das Verhalten auch von einem selber beobachtet. Denn man ist manchmal eben so, wie Sie gesagt haben, das süße Kleine, was da neu kommt und einen fröhlich anlächelt und noch so ohne Probleme zu sein scheint. Das ist auch eine Versuchung für uns Eltern, dass wir dann dem Kind mehr einmal zwangsläufig Zuwendung geben, aber auch dabei, dass die anderen oder das andere Kind nicht vergessen dürfen. Es verlangt auch besonders viel Liebe in dieser Zeit.
Ja. Und gerade in solchen herausfordernden Situationen, auch für uns Eltern, werden wir uns vielleicht eben auch bewusst, dass wir eben auch selber Probleme haben, die möglicherweise auch ihre Ursache in frühkindlichen Erlebnissen haben. Ja. Das wäre natürlich auch sozusagen ein Gebot der Stunde, einfach dafür zu plädieren, wie wichtig es ist, dass Kinder mit ihren Eltern aufwachsen dürfen und dass sie ungestört und die Mutter am Anfang ihres Lebens haben dürfen und begleitet sein dürfen, um das überhaupt zu lernen, was es heißt, ja, voll und ganz geliebt zu sein und damit auch ein Leben bestreiten zu können. Ja, ich darf jetzt weitere Hörer noch zu Wort bitten, Frau Königsgräben. Frau Reiter hat sich gemeldet, mit der ich jetzt verbunden bin aus München. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Frau Reiter. Ich bin etwas heiser, aber ich denke, man versteht mich trotzdem. Ich wollte mich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag, der mir gerade recht kommt, weil gestern eine Cousine von mir hier bei mir angerufen hat, mit der ich und deren drei Schwestern, ich quasi wie Geschwister groß geworden bin, die jetzt kommt und auf ihre jüngste Schwester absolut neidig ist, die im fränkischen Weinland ein völlig marodes, kleines Weingut von ihren Eltern übernommen hat, weil die drei Schwestern vorher es nicht haben wollten. Nun, nach über 30 Jahren später, hat sie es zu einem blühenden Unternehmen entwickelt und jetzt ist die große Schwester, mit der ich quasi auch wie eine Schwester, weil wir nebeneinander wohnen, groß geworden sind, so neidig, dass da ein Schwesternkampf entstanden ist, mit dem ich gar nicht mehr zurechtkomme. Unser beider Mütter, die zwei Schwestern, sind in diesem Jahr verstorben und offensichtlich hat sich im Zusammenhang dessen sofort wieder etwas hochgeschaukelt, wo offensichtlich noch ein paar Euro irgendwo auf einer Bank liegen. Und ich bin völlig konsterniert, wie man so umgehen kann miteinander, mit etwas. Ich möchte mich beiden nahe fühlen. Und wir haben jetzt am Weihnachten Familientreffen, wir alle Jahre. Und die eine sagt, und da gehe ich nicht hin und zu dem gehe ich nicht. Und die andere ruft mich an und sagt, was soll denn dieser Blödsinn? Und also ich stehe da dazwischen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Ich habe versucht, das alles etwas runterzuführen und Ruhe reinzubringen und immer gesagt, man muss doch demütig sein, man muss vergeben können. Es ist uralte Geschichten, es sind uralte Geschichten, die da sind. Ich weiß auch selber gar nicht, was da alles vorgefallen ist. Aber ich wollte nochmal nachfragen, wie verhalte ich mich denn, wenn ich da irgendwo zwischen alle Stühle gerate?
Da müssen Sie sehr Ihr Herz sprechen lassen und man hat ja so das Gefühl, dass Sie das da wirklich drunter leiden unter diesem Zustand und Sie können diese Gedanken mal ja auch aussprechen. Sie könnten unter Umständen mal diesen Vortrag bestellen und den Schwestern mal geben, aber ob Sie das hören oder sehen. Es ist, Sie sind die Mitte und Sie kommen und Sie gehen und bleiben in der Verbindung und sorgen nach Möglichkeit, was Sie machen können dafür, dass die Familie zusammen bleibt und nicht durch Neid und Eifersucht und alte Geschichten zertrennt wird. Das ist das, was Sie ja irgendwo sehr wahrscheinlich auch gut rüberbringen können.
Sehr, weil es sind uralte Geschichten, die eigentlich gar keine Geschichten waren. Ich verstehe es überhaupt nicht, ja, wie sowas hochkommen kann. Jetzt nach 30 Jahren, die Kinder sind groß und jetzt kommt die daher und schimpft auf ihre Schwester. Also ich verstehe es überhaupt gar nicht, ja.
Daffy, ich habe ja auch geschrieben, wie ich mit meinem Bruder angefangen habe, alte Geschichten, die ja noch da sind. Sonst würde man sie nicht haben. Alte Geschichten aufzuarbeiten. Hör mal, sag mir mal, was war das eigentlich zweimal zwischen uns? Ich war damals so gekränkt. Was hast du denn da eigentlich gedacht? Dass sie mal anregen, dass man diese alten Dinge mal anspricht. Sie müssen ans Licht gebracht werden, sonst haben sie eben immer ihre Auswirkungen.
Und dann explodiert irgendwie sofort wieder irgendwer, ja? Also da muss man Ruhe reinbringen.
Ja, und immer wieder um Vergebung bitten. Und aber man kann es nicht, sagen wir mal, nur so abtun, ach, das ist doch altes Zeug, vergiss es. Sondern diese Dinge sind eben noch in der Seele vorhanden, sonst würde man ja gar nicht darüber sprechen, ja, gestört werden.
Frau Reiter, ich bin Ihnen dankbar für das Beispiel, was Sie hier bringen. Ich denke, das ist auch ein Beispiel, was sicher für viele andere steht. Und ich glaube, das zeigt ja auch, wie Frau Königsgräben gesagt hat, wie tief solche Wunden sitzen, die dann unter der Oberfläche schwelen, eitern und plötzlich platzt das auf. Und ich finde, das ist wieder ein weiterer Grund, auch zu sagen, Mensch, es ist so, so wichtig, ja auch in diesen ganzen frühkindlichen Bereich da einfach so viel Liebe und Geborgenheit hineinzubringen. Und natürlich trotzdem gibt es immer diese Rivalität und diesen Neid, aber ich glaube, wenn man je nachdem entsprechend früh damit richtig umgehen kann, dann kann man ihm ganz viel Wind aus den Segeln nehmen, dass so etwas nachher später dann nicht so passiert. Denn das heißt ja wahrscheinlich auch, dass man da ein Stück eigene Lebensgeschichte gefordert ist, wieder aufzuarbeiten und ja, sich da heilen zu lassen. Vielen Dank, Frau Reiter, und Ihnen ja gutes Gelingen.
Alles Gute. Und vielleicht denken Sie immer daran, dass Sie zu einem solchen Gespräch Jesus bitten, mitten unter Ihnen zu sein. Also wenn Sie mit diesen Cousinen sprechen, dass Sie vorher sagen, Jesus, sei du bei uns, sei du unser Dritter im Bund. Umso mehr kann da Liebe und Verstehen einkommen.
Vielen Dank.
Alles Gute Ihnen und gutes Gelingen mit Gottes Segen. Auf Wiederhören. Ja, das ist wahrscheinlich richtig manchmal, wenn wir gar nicht weiter wissen, dann bringt eben wirklich, kann nur eines, nämlich ja auch das Gebet, dann noch eine weitere Kraft hineinbringen und etwas bewegen, wo wir oft denken, da ist gar nichts mehr mit menschlichen Mitteln zu bewegen.
Und das ist einfach vielleicht dieses kurze Gebet, also das wir gar nicht immer brauchen, meinen, wir müssten ganz viele Worte machen, um Jesus verständlich zu machen, worum es uns geht. Sondern im Grunde können wir einfach sagen, Jesus, sei du bei mir, sei du bei uns, sei du der Dritte in unserem Bunde. Dann ist schon irgendwo etwas, das wird etwas anders von der Atmosphäre und so weiter. Und das dürfen wir wirklich glauben.
Ja, ich habe auch eine weitere Hörerin noch in der Leitung, die wartet. Frau Götzen aus Düsseldorf darf ich begrüßen.
Ja, ich grüße auch Sie und natürlich die Referentin, Frau Königsgräfen. Vielen Dank für Ihren Vortrag.
Bitte schön.
Ich bin sehr betroffen von dem Neid. Also es gibt ja so Wurzelsünden und ich bin diejenige, diese Neidfrau. Bin ich aber auch ganz gerne. Irgendeine Sünde muss man ja haben. Also ich bin, es ist so, ich bin nun behindert, bin mit 3,5 Jahren krank geworden und chronische Polyarthritis und war dann zu Hause und hörte draußen die Kinder im Rollstuhl laufen. Und ich musste drin mit dem Puppen spielen und draußen war ja Rollstuhl laufen, Fahrrad fahren. Und natürlich war ich da neidisch und wollte auch, wie gern wäre ich. Aber dann habe ich hinterher rausgefunden, Mensch, so in der Schule, du kannst ja malen, schreiben, du hast immer eine 1 im Aufsatz. Ich habe später angefangen, als ich ein tiefes Glaubenserlebnis hatte, ein geistliches Tagebuch zu führen. Habe das aber auch mit Bildern, mit Fotos gestaltet. Ich habe 23 Bände herausgebracht und habe da geguckt, wie mein Weg mit Gott geht oder auch mal ihre Wege geht. Aber ich war dann zufrieden. Ich hatte meinen Weg gefunden, den andere überhaupt nicht gehen können oder gehen wollen. Also es ist immer wichtig, dass man guckt beim Neid. Man steht ja nicht ohne Talente da. Jeder hat irgendein Talent. Und das finde ich immer wichtig, dass man dann sagt, ja gut, der andere, was weiß ich, sieht nun hübsch aus oder kann wunderbar singen, dafür kann ich aber dann fantastisch Tennis spielen. Also da finde ich, sollte man sein Charisma oder Charismen, die Talente, wo Jesus übrigens großen Wert drauf legt, sollte man finden und die fördern. Und zu der Dame, die vorher dran war, wollte ich noch sagen, bei so einem Gespräch ist es wichtig, einen dritten neutralen dazu zu nehmen, der von beiden Parteien akzeptiert wird, gekannt wird, der sozusagen, ich habe früher nannte man das Schiedsmann, also ich habe in so einer Situation einen guten Freund gefunden, der auch von meiner Schwester toleriert wurde und so ging das sehr gut.
Ja, danke Frau Götzen für das Beispiel, das Sie uns hier ausführlich nennen. Das heißt, Sie sagen ja damit dann eigentlich auch, was dem Neid den Wind aus den Segeln nimmt, das ist sich selber mit seinen eigenen Stärken und auch Schwächen richtig einzuschätzen. Also sich überhaupt erstmal auf den Weg zu machen, wo sind denn meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Frau Königsgräfen, Sie vielleicht auch dazu noch.
Das ist, was ich eben genannt habe, dass man auch mal dankbar ist für das, was man hat. Und das haben Sie ja wunderbar dargestellt. Was ich kann, das kann der andere vielleicht nicht, aber ich habe auch meine Stärken. Das ist sehr schön. Danke für diese Gedanken.
Ja, bitte.
Auf Wiederhören und Ihnen alles Gute nach Düsseldorf, Frau Götzen. Ja, was dem Neid den Wind aus den Segeln nehmen kann, das ist die Dankbarkeit, haben Sie auch gesagt, der richtige Umgang mit diesen negativen Gefühlen. Natürlich ist es jetzt aber oft so, dass genau bei Menschen, die vielleicht besonders betroffen sind, auch von Gefühlen, die besonders auch zu Gefühlen, zu Neidgefühlen neigen, dass sich gerade diese Dankbarkeit nicht einstellen mag, dass auch da eine große Unzufriedenheit im Herzen vielleicht wohnt. Und ja, man kann das nicht machen, man kann Dankbarkeit nicht machen, man kann Zufriedenheit nicht machen. Wie kann man vielleicht einen Weg finden, also ein neues Bewusstsein vielleicht zu erlangen?
Ja, also ich denke, das ist also einmal, dass ich sehe, dass das Neid wirklich etwas mit Sünde, Absonderung und so weiter zu tun hat und dass ich das auch in der Beichte sagen kann. Und das ist etwas, wo viele sagen, ach, ich will gar nicht mehr beichten, ich muss ja immer dasselbe sagen. Aber genau so ist es. Wir haben immer wieder mit unseren selben Schwachheiten zu tun. Aber wir werden feststellen, dass wenn wir da dranbleiben, es immer besser wird. Und ich kann auch Gedanken mal durch einen guten Gedanken verdrängen, negative Gedanken, Hassgedanken, Ärger, vergleichen. Dass ich sage, ich will euch nicht denken, sondern ich denke jetzt, ja, ich irgendwie einen guten, schönen Gedanken, irgendetwas, was mir gut tut, was mich aufbaut oder so. Wir müssen den Kampf aufnehmen und nicht gleich von vornherein aufgeben und dann resignieren. Naja, ich bin ja mal so, aber bloß, dass das niemand weiß und mitkriegt. Also das ist dieses ganze Verdrängungsschema, in das wir dann reinrutschen.
Das heißt, ich bin auch selber verantwortlich. Das ist, Sie haben das gerade so schön ausgedrückt. Ja. Ich will das kurz aufgreifen. Ich bin selber dafür verantwortlich. Ich entscheide, ob ich negativen Gefühlen so viel Macht über mich zulasse oder ob ich mich auch einer anderen Wirklichkeit öffne, nämlich der vielleicht auch, dass ich entdecke, was alles gut um mich herum ist und wie Gott mich geschaffen hat. Also das ist auch eine Willensentscheidung, eine bewusste Entscheidung, die ich da treffen kann.
Das ist meiner Ansicht nach der Wille, den wir als freien Menschen haben, der kann entscheiden, was ich, dem ich, wem ich folgen will und wem ich nicht folgen will. Und das müssen wir tun und eben da wirklich den Kampf aufnehmen und einfach wirklich sagen, ich will euch auch nicht denken und ich will diesen Gefühlen nicht nachgeben. Übrigens sind dann, wenn solche Gefühle aufkommen, sind wir ja im Grunde noch nicht schuldig, sondern erst wenn auf diesen negativen Gefühlen auch negative Handlungen, Gedanken, Sprache, Worte, Verletzungen kommen, dann ist es so, wie in der Bibel Gott gesagt hat, dann steht die Sünde vor der Tür. Das heißt also, wenn wir neidische Gedanken haben, sind wir im Grunde noch nicht schuldig. Wenn wir zustimmen und wenn das Folgen hat, erst dann wird dieses Gefühl zu etwas Ungutem. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, denn wir sind eben schwache Menschen und wir haben es nicht immer einfach und wir haben es auch nicht einfach, eben mit Neidgedanken umzugehen.
Und damit müssen wir uns auch abfinden in gewisser Weise, dass wenn wir dazu neigen und wir neigen irgendwo alle dazu, dass das natürlich auch immer wieder eine hochkommt und uns beschäftigen wird.
Ja, ein Leben lang, aber der Kampf ein.
Genau. Ja, ich darf noch die Frau Franz zu Wort bitten. Sie hat sich aus Bubingen gemeldet. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und ich habe eine Frage. Unsere älteste Enkeltochter, die ist jetzt 8. Und als sie 5 war, kamen Zwillingsgeschwister auf die Welt. Und von Anfang an hat man das gar nicht so gemerkt. Aber man merkt es dann schon bald und jetzt immer schlimmer, wie eifersüchtig dieses große Mädchen ist. Obwohl wir alle uns bemüht haben, ihr auch gerecht zu werden. Wir haben sie mal extra geholt, wir haben extra mit ihr was gemacht. Aber das Kind ist sowas von eifersüchtig und ich weiß gar nicht, wie man diesem Kind helfen kann.
Mit einem 8-jährigen Kind kann man schon ganz vernünftig sprechen.
Ja.
Und sie spürt, wenn sie eifersüchtig ist, dann kann sie schon feststellen, dass das negativ ist. Dass das nicht gut ist, dass das böse ist. Das kann man im Alter von 8 Jahren schon erkennen lassen. Und dass sie auch verantwortlich ist. Sie ist 8 Jahre. Und dass man sagt, wir haben alle irgendwelche Neigungen, die ungut sind, wenn einer immer stehlen will, naschen will und so weiter. Also wir haben alles Gründe, um gegen etwas zu kämpfen, was nicht gut ist. Und das muss sie erkennen, dass sie in dieser Haltung, dass das nicht gut ist. Aber das muss man richtig mal mit einem guten Gespräch, ob sie als Mutter oder als Großmutter, das muss man mit Behutsamkeit machen. Man kann auch Verständnis zeigen, aber sie muss dagegen angehen.
Aha. Frau Franz, ist Ihnen damit ein Stückchen geholfen?
Das wird halt immer schlimmer mit ihr. Je älter sie wird, stelle mir fest, und es tut uns so richtig weh, wie sie dann auch so bösartig mit ihrer Geschwister umgeht.
Umso eher ist vielleicht hier mal eine Aussprache dann einfach auch angesagt.
Bitte?
Umso wichtiger ist dann vielleicht einfach eine Aussprache einfach mal unter 4 Augen.
Ja, ich habe das Gefühl, unsere Schwiegertochter ist auch sehr hilflos da und klagt und jammert uns bloß die Ohren voll. Und ich denke, was soll ich machen? Ich weiß es auch nicht. Also schau mit dem Kind einfach mal sprechen.
Genau, ich denke, so wie Frau Königsgräben das gesagt hat, kann man ihr das mit in ihrem Alter ja auch schon behutsam beibringen.
Ja. Und es ist das Eigenartige, wenn man das Kind alleine hat, wo sie auch ist, bei Freundinnen, überall sagt jeder, das ist so ein nettes Mädchen und das ist so ein liebes Kind und da gibt es keine Probleme und daheim gibt es die größten Probleme.
Das ist natürlich auch oft so zu Hause, da wo dann alles zum Ausbruch kommt, auch an Emotionen. Ich wünsche Ihnen trotzdem, dass es Ihnen gelingt, mit Gottes Segen, dass Sie das einfach in Angriff nehmen, besprechen mit der Mutter, mit der mit der Tochter und eben mit dem Enkelkind. Dankeschön für Ihren Anruf, alles Gute.
Auf Wiedersehen. Danke, Ade.
Ja, Neid und seine Auswirkungen. Sie haben es gesagt, Frau Königsgräfin, Neid, der macht leider auch Weltgeschichte. Der treibt sein Unwesen in Gesellschaft und Politik. Wir alle kennen das aus dem Umfeld, aus dem Freundeskreis. Ja, wie gerne schielen wir nur zu dem anderen, den anderen, die immer besser sind, die immer besser gestellt sind, denen es immer besser geht. Und doch sollten wir vielleicht eben auf das gucken, was wir bekommen haben. Wo sind unsere verborgenen Schätze? Wo sind unsere Stärken? Wo sind auch unsere Schwächen? Und wo können wir wieder einen neuen Blickwinkel auch der Dankbarkeit finden und entdecken und einfach uns ein Stück weit befreien lassen, auch durch Gebet, durch heilendes Gebet. Frau Königsgräfin, ich danke Ihnen ganz herzlich an dieser Stelle, dass Sie zu Gast waren. Vielleicht möchten Sie auch einfach noch eine kurze Zusammenfassung, einen kurzen Abschluss zum Thema Neid sagen.
Frau Königsgräfin? Neid, ja. Dass Neid etwas besonders Zerstörerisches an sich hat und dass es gut ist, sich damit auseinanderzusetzen und aber auch da den Kampf anzusagen und Schritte zu tun, dem Neid keinen Boden zu geben. Es ist die Möglichkeit, nachher noch vielleicht nochmal mit mir zu sprechen und dann kann man nochmal vielleicht einige Dinge aus dem persönlichen Bereich miteinander erörtern.
Vielen Dank, Frau Königsgräfin, dass Sie hier waren und Ihre Gedanken und Ihre Analysen hier uns so weitergegeben haben mit all Ihren Lebenserfahrungen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Wer noch weitere Informationen haben möchte, vielleicht zum Hörerservice oder einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen möchte, der kann das beim CD-Dienst tun unter der 08323 9675 120. Beide Dienste sind zu den üblichen Bürozeiten zu erreichen. Über den Hörerservice können Sie auch noch weitere Informationen zu der Sendung bekommen oder auch über Radio Horeb. Den Hörerservice erreichen Sie unter der 08323 9675 110. Und wie immer, wenn Sie online sind, dann können Sie auch gerne auf unsere Homepage unter www.horeb.org im Podcast-Angebot diese Sendung später noch einmal zeitunabhängig nachhören. Und noch zum Abschluss, wer weitere Interesse hat oder sich mit Frau Königsgräfin beschäftigen möchte, der kann auch in ihre Biografie reinschauen mit dem Titel Leben für die Einheit. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Anrufen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761555. Ich wiederhole 761555. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.